NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Zwangspause für Pegida-Anhänger und Gegner in Dresden. Die Behörden hatten gestern aus Furcht vor Anschlägen ein Versammlungsverbot verhängt. Heute erklärten die Organisatoren, wie es weitergehen soll. Auch das politische Berlin beschäftigte das Demonstrationsverbot. Wir berichten und kommentieren. In Brüssel trafen sich heute die europäischen Außenminister und auch bei ihnen stand der Umgang mit dem Terror auf der Agenda. Außerdem im Programm, wie EZB-Chef Draghi den deutschen Staatsanleihekäufe schmackhaft machen will und der Skandalschriftsteller Michel Houellebecq ist zu Gast in Köln. Aber zuerst nach Dresden. Statt durch die Stadt zu laufen, stellen wohl heute viele Pegida-Anhänger jetzt um diese Zeit etwa eine Kerze und eine Flagge ins Fenster. Ihre wöchentliche Demonstration hatten die Sicherheitsbehörden gestern verboten. Aus Furcht vor einem Anschlag auf den Organisator der islamkritischen Märsche. Die Macher traten heute in Dresden die Flucht nach vorn an. Sie gaben ihre erste Pressekonferenz. Selbst der offenbar bedrohte Pegida-Gründer Lutz Bachmann ließ sich nicht einschüchtern. Sebastian Hesse hat die PK besucht.
Bachmann nimmt die Bedrohung ernst, will sich aber nicht einschüchtern lassen.
Also momentan wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, sowohl von den Behörden als auch unsererseits von unseren Sicherheitsberatern. Zum aktuellen Stand kann ich aus taktischen Gründen natürlich nichts sagen, weil dadurch sich natürlich, wenn wir jetzt was verraten würden, auch die Gegenseite sich vorbereiten kann. Vielen Dank.
Am Nachmittag begründete dann noch einmal Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, warum die Sicherheitsbedenken über das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gestellt wurden.
Der Schutz von Leib und Leben von Demonstrationsteilnehmern überwog. Die Abwägung führte im Ergebnis zu einem Verbot aller Versammlungen, denn Freiheit braucht auch Sicherheit.
Kommende Woche, da waren sich Staatsregierung und Pegida einig, werde wohl wieder demonstriert an der Elbe. Vielleicht war es ja auch der Umstand, dass in Dresden ja alle, nicht nur Pegida, von der Behördenentscheidung betroffen waren, zu verdanken, dass das Eis zwischen Medien und Protestierern erstmals brach.
Diese Pressekonferenz soll ein Anfang für jedweglichen Dialog sein,
betonte Katrin Oertel von Pegida. Sie saß heute mit Bachmann auf dem Podium, nachdem sie gestern bereits in der ARD-Sendung Günther Jauch zu Gast war. Sie wolle das Zerrbild korrigieren, das in den Medien von ihrer Bewegung gezeichnet worden sei.
Wir können einfach mit solchen Aussagen ausländerfeindlich, rassistisch, Islamhasser nicht leben. Das ist überhaupt nicht, wofür wir stehen und wir finden uns daran auch nicht wieder. Und ich kann immer nur wieder sagen, die Medien müssen wirklich langsam mal sehen, wie die Meinungsbildung in Deutschland passiert und dass man einfach nicht von vornherein Menschen verurteilen kann, wofür wirklich völlig unbegründet in ein Licht drücken kann, wofür wir wirklich mit unserem Privatleben gerade stehen müssen. Das ist einfach eine Unverschämtheit.
Immer wieder betonten Oertel und Bachmann, dass Pegida ja keine politische Partei sei, die mit konkreten Lösungen aufwarten könne. Als Bürgerbewegung könnten sie lediglich Forderungen an die Politik formulieren. Und das, so Lutz Bachmann selbstbewusst, habe man ja bereits nachhaltig getan.
Also der erste große Erfolg ist ja schon mal, dass überhaupt wieder Politikinteresse in unserem Land entstanden ist. Dass über Themen gesprochen wird, die wirklich 40 Jahre oder länger tabuisiert waren, im Westen Deutschlands, genau wie im Osten Deutschlands. Das ist schon mal der erste Erfolg, den wir erreicht haben. Es ist eine Diskussion entstanden.
Beide räumten ein, dass auf ihren Kundgebungen auch Unliebsame mit rassistischen Parolen aufkreuzen. Das sei aber bei Veranstaltungen dieser Größenordnung kaum zu vermeiden. Jetzt gehe es um Dialog, dann sei die Politik am Zug. Denn, das wurde ausdrücklich betont, ewig könnten die allmontäglichen Demonstrationen nicht weitergehen.
Uns allen wäre es lieber, wenn die von uns gewählten Volksvertreter einfach ihre Arbeit machen. Da könnte ich nämlich montagsabends auch wieder oder wir alle vom Orga-Team und oder 25.000 Menschen, die auf die Straße gehen, nur in Dresden, wieder auf der Couch sitzen und den Abend genießen in Familie.
Übermorgen geht es jedoch erst einmal mit Legida weiter, dem Leipziger Ableger, und am kommenden Montag dann der Neustart nach der Zwangspause in Dresden.
Sebastian Hesse mit einem Bericht aus Dresden. Nicht nur die Pegida-Anhänger, auch die Gegendemonstranten in Dresden mussten heute zu Hause bleiben. Und obwohl in anderen Städten, wie zum Beispiel in Düsseldorf, Magdeburg oder Saarbrücken munter demonstriert wurde, war heute ein schwieriger Tag für die Meinungsfreiheit. Und ein Tag mit Folgen für die politische Debatte in Berlin, etwa über Vorratsdatenspeicherung und Datenaustausch. Volker Schaffranke berichtet.
Nur keine Einmischung in Angelegenheiten, für die man gar nicht zuständig ist. Unter diesem Motto bewertet die Bundesregierung die Absage aller heute geplanten Demonstrationen in Dresden für oder gegen Pegida. Versammlungsrecht sei Ländersache, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. Und da werde man sich natürlich nicht einmischen.
Es sind die sächsischen Behörden und die Behörden in Dresden, die aufgrund ihrer eigenen Bewertungen und in ihrer eigenen Zuständigkeit diese Entscheidung gefällt haben. Und darüber hinaus will ich das nicht bewerten.
Gleichzeitig schob der Sprecher der Kanzlerin noch nach, dass die Entscheidung für die Absage ein Schritt sei, den man in Deutschland selten sehen möchte. Auch Angela Merkel meldete sich am Nachmittag noch einmal zu Wort. Sollte der Bund von den Ländern um Unterstützung gebeten werden, um das Demonstrationsrecht sicherzustellen, werde man natürlich helfen, so die Kanzlerin.
Ich habe als Bundeskanzlerin unbeschadet, ob mir die Inhalte gefallen, ein unmittelbares Interesse daran, dass in jedem Ort in Deutschland demonstriert werden kann, weil es sich um ein Grundrecht handelt.
Eines wurde heute sehr deutlich. So ganz glücklich ist man mit der weitreichenden Entscheidung in Sachsen im politischen Berlin nicht. Die Linke ist die einzige Partei, die das in aller Deutlichkeit auch so formuliert. Veranstaltungen dürften nicht zu schnell untersagt werden, nur weil ein Drohbrief geschrieben würde. Schließlich sei das Demonstrationsrecht ein hohes Gut, so die Innenexpertin der linken Bundestagsfraktion Ulla Jelpke.
Und vor allen Dingen verstehe ich schon gar nicht, warum dann auch alle Gegendemonstrationen verboten sind, denn dort gibt es ja keine Bedrohung offensichtlich. Also ich bin sehr gespannt in den nächsten Tagen, was die Behörden in Sachsen nachliefern.
Die Vizechefin der SPD-Fraktion Eva Högel warnte mit Blick auf die Absage der Demonstrationen vor zu starker Einschüchterung durch Terrorgefahr. Solche Drohungen dürften nicht dazu führen, dass Meinungen unterdrückt werden.
Auch wenn ich diese Pegida-Demonstrationen jeden Montag widerlich finde, muss ich sagen, das muss ein Einzelfall bleiben. Das darf so nicht sein, denn sonst hätten die Terroristen ihr Ziel erreicht.
Die Gewerkschaft der Polizei hält die Entscheidung der Versammlungsbehörde in Dresden für nachvollziehbar und richtig. Dies bleibe eine absolute Ausnahme, die nur einer außergewöhnlichen Bedrohungslage geschuldet sei, erklärte GdP-Chef Oliver Malchow.
Und hier jetzt schon bei der ersten Maßnahme, das alles in Frage zu stellen, finde ich sehr nachdenkenswert. Hier geht es nicht darum, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen. Das ist überhaupt nicht Aufgabe der Polizei, sondern hier geht es darum, für die Bürgerinnen und Bürger Sicherheit zu gewährleisten. Und da sind auch solche Maßnahmen notwendig.
Die Zeichen in Deutschland sind umgesprungen. Von einer konkreten Gefahr sprechen die Sicherheitsbehörden jetzt nicht mehr nur von einer abstrakten. Das gilt zumindest für Dresden. Aber wie groß ist die Anschlagsgefahr im ganzen Land? Und was bedeutet das für die Meinungsfreiheit in Deutschland? Der ARD-Terrorexperte Paul Elmar Jörris kommentiert.
Am Wochenende konnte man verfolgen, wie sich die Hinweise auf Anschläge in Deutschland immer mehr verdichteten. Am Ende kam die Polizei in Dresden zu dem Ergebnis, dass sie mit den Mitteln, die ihr heute in Dresden zur Verfügung stehen, einen friedlichen Verlauf der Demonstration nicht gewährleisten kann. Man stelle sich nur einmal vor, was geschehe, wenn Terroristen aus der Menge der Demonstranten heraus auf einzelne Menschen schießen würden. Doch genau damit musste die Polizei rechnen, deshalb hat sie für heute alle Veranstaltungen dort verboten. Sowohl die von Pegida wie auch die Gegendemonstration. Schließlich kann man nicht unterstellen, dass die islamistischen Gewalttäter einen Unterschied machen. Sie wollen Menschen töten, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Das Verbot einer Demonstration ist ein schwerwiegender Schritt, denn alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Dieses Grundrecht darf nur eingeschränkt werden, wenn es handfeste Hinweise dafür gibt, dass die Veranstaltung nicht sicher durchgeführt werden kann. Die Polizei muss alles in ihrer Kraft Stehende tun, um Demonstrationen zu ermöglichen. Jetzt ist die Stunde der Ermittler. Sie müssen so schnell und so gründlich wie möglich den Hinweisen nachgehen und möglichen Tätern auf die Spur kommen. In der Vergangenheit haben die deutschen Sicherheitsbehörden gute Arbeit geleistet. Die meisten Anschläge konnten verhindert werden. Lediglich im März 2011 gelang ein Mordanschlag am Frankfurter Flughafen. Der Täter hatte sich weitgehend im weltweiten Netz radikalisiert und stand mit keiner Terrororganisation in Verbindung. Den Behörden war der damals 21-Jährige vorher nicht aufgefallen. Auch jetzt richten sich die Aufrufe im Netz an die einsamen Wölfe. also an kleine Zellen oder Einzeltäter, die ohne aufzufallen mitten unter uns leben. Deutschland steht seit Monaten im Fadenkreuz der Islamisten. Die Täter handeln ohne Auftrag aus einer Terrorzentrale. Die Anschläge in Paris haben sie ermuntert, es diesen Gewalttätern gleichzutun. Die Herausforderung für die Behörden ist groß, doch sie sind zum Erfolg verurteilt. Schließlich ist es nicht hinnehmbar, dass Terroristen bestimmen, wer, wann und wo sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnimmt.
Der Kommentar von Paul Elmar Jörres hier auf WDR 5 und NDR Info. In Brüssel patrouillieren Soldaten. Nach dem Zugriff auf die Terrorzelle im ostbelgischen Verviers herrscht weiter Alarmbereitschaft. Unter diesen Umständen trafen sich dort heute die europäischen Außenminister. Unter anderem ging es um eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen den Terror. Europa will künftig enger mit Nicht-EU-Staaten zusammenarbeiten. Sabine Hackländer mit den Einzelheiten.
Es löst keinen Schock aus und wird dennoch zur Kenntnis genommen im Brüsseler EU-Viertel. Die Anwesenheit von Soldaten der belgischen Armee. Die vier Männer patrouillieren just vor dem Gebäude, in dem seit heute Morgen die Außenminister getagt haben. Tatsächlich sind auch sie in ähnlicher Mission unterwegs, vereint im Bemühen, wirksamer gegen Terroristen vorzugehen. Die Gefahr existiert nicht nur in Paris, sondern in vielen anderen Orten auf der Welt, vor allem in muslimischen Ländern. Deshalb müssen wir unsere Zusammenarbeit verbessern. Kooperation und Informationsaustausch müssen verbessert werden, auch innerhalb der EU. So die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der EU, darunter verstehen nicht wenige der angereisten Außenminister die Einführung des umstrittenen europäischen Flugpassagierregisters, das allerdings seit Jahren vom EU-Parlament blockiert wird, aus Datenschutzgründen. Auch die Möglichkeit des Passentzugs, um mutmaßliche Islamisten am Reisen zu hindern, ebenso wie ein verbesserter Informationsaustausch zwischen den Geheimdiensten. Alles Maßnahmen, die zur Debatte stehen oder in einigen EU-Ländern bereits eingeführt wurden. Was die Zusammenarbeit mit den Staaten außerhalb der EU betrifft, insbesondere solchen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Krisenländer Syrien und Irak befinden, scheint man dagegen noch völlig am Anfang zu stehen. Eine Kooperation mit Sicherheitsbehörden in der Region sei möglich, so Bundesaußenminister Steinmeier. Allerdings müsse gut abgewogen werden, in welchem Umfang und in welcher Intensität.
Wir haben jedenfalls die Möglichkeit genutzt, heute im Gespräch mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga darauf hinzuweisen, was die europäischen Mitgliedstaaten tun im Zuge der Umsetzung der UN-Resolution gegen Foreign Fighters zur Unterbindung der Finanzierung des Terrors. Und im Übrigen auch die Arabische Liga und die Mitgliedstaaten gebeten, aufgefordert, die beginnende Debatte innerhalb der muslimischen Welt sich fortzusetzen.
Der Wunsch besteht also, allerdings wohl nicht um jeden Preis, auch von Seiten der Staaten der Arabischen Liga. Deren Generalsekretär hatte zuvor erklärt, dass die Zusammenarbeit Grenzen habe. Das gelte insbesondere, wenn die innere Situation eines Landes betroffen sei, zum Beispiel bei der Lage der Freiheiten. Darüber hätten die betroffenen Staaten nur selbst zu befinden.
Ein Bericht von Sabine Hackländer über das Treffen der europäischen Außenminister in Brüssel. Im Osten der Ukraine liefern sich seit gestern wieder Regierungstruppen und Separatisten erbitterte Kämpfe. Dabei geht es vor allem um die Kontrolle über den strategisch wichtigen Flughafen Donetsk. Inzwischen hat Russland die Ukraine davor gewarnt, den Konflikt mit Gewalt beenden zu wollen. Dies könne zu unumkehrbaren Konsequenzen führen. Hermann Krause hat für uns die aktuelle Lage in der Ukraine verfolgt.
Keine Hoffnung auf eine politische Lösung, sondern Kämpfe an vielen Orten der 350 Kilometer langen Front in der Ostukraine. Raketen und Mörsergranaten treffen zum ersten Mal auch das Stadtzentrum von Donetsk. Um 7 Uhr begann man, uns zu bombardieren. Neben diesen Wohnhäusern hier schlugen an die 20 Granaten ein. In unserem Haus hat man den 1. und den 17. Stock getroffen. So einer der Bewohner des Hauses. Die Putilowski-Brücke, über die nach Darstellung der Separatisten ukrainische Panzer nach Donetsk einfahren wollten, wurde gesprengt. Getroffen wurde auch das Krankenhaus Nummer 3. Noch ist unklar, wie viele Menschen dabei verletzt wurden. Eine Krankenschwester. Zuerst gab es eine Explosion, dann fielen die Fenster hier raus. Ich arbeitete gerade hier, da kam die zweite Explosion. Überall Staub und Splitter. Es sind auch schwer Kranke hier. Wir haben sie wegtransportiert und auch die Sauerstoffgeräte in Sicherheit gebracht. Nach Darstellung der Separatisten schießt die ukrainische Armee wahllos in die Stadt. Vertreter der Streitkräfte aber betonen, dass sie erst das Feuer erwidern, wenn sie angegriffen werden. Wer zurzeit den Flughafen kontrolliert, ist unklar. Die Rede ist zurzeit von mindestens 11 Toten und vielen Verletzten, genaue Zahlen aber gibt es nicht. Auch in Lugansk und der nördlich gelegenen Stadt Gorlovka werden Einschläge gemeldet. Dass die ukrainische Armee eine Großoffensive startet und verlorenes Terrain zurückerobern will, scheint so gut wie sicher. Unklar ist aber, wie weit sie dabei geht. Präsident Poroschenko jedenfalls tat so, als habe er keine Pläne in dieser Richtung. Bei einem Treffen mit der polnischen Regierungschefin Ewa Kopacz in Kiew sagte er: Wir bestätigen noch einmal, dass wir für ein sofortiges Treffen der Dreier-Kontaktgruppe bereit sind. Wir sind für einen Gipfel, wie er geplant war, in Astana in Kasachstan, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarung dann zu unterschreiben. Poroschenko ordnete letzte Woche eine neue Teilmobilmachung an. Nach Darstellung Moskaus verstößt dies aber gegen den Geist des Minsker Abkommens. Präsident Putin hatte letzten Donnerstag Poroschenko einen Plan zur Umsetzung dieses Abkommens geschickt und dabei angeboten, dass russische Friedenssoldaten den Prozess überwachen sollten. Kiew lehnt dies jedoch strikt ab.
Hermann Krause über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Am Donnerstag will die Europäische Zentralbank Staatsanleihekäufe verkünden. Da sind sich viele Finanzexperten sicher. Die massive Geldspritze soll die Wirtschaft in der Eurozone anheizen. Deutschland sieht das kritisch. Jetzt hat sich EZB-Präsident Draghi offenbar ein Verfahren ausgedacht, das die deutschen Sorgen besänftigen soll. Eske Hicken erklärt, wie das Programm funktioniert.
Es gilt als die bislang stärkste Waffe der EZB. Denn das Programm unterscheidet sich von den bisherigen Geldspritzen und Anleihekäufen. Bei den Geldspritzen in Billionenhöhe, genannt Dicke Bertha, war die EZB darauf angewiesen, dass die Banken sich das Geld tatsächlich liehen. Beim neuen Programm entscheidet die EZB selbst und kauft. Und bei den bisherigen Anleihekäufen hat die Notenbank darauf geachtet, die Geldmenge nicht aufzublasen. Das soll diesmal anders sein. Ziel der EZB ist genau das. Michael Schubert, Notenbankexperte bei der Commerzbank.
Langfristig herrscht ein Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Mit steigender Geldmenge würde dann auch die Inflation steigen. Und das will die EZB haben.
Bis vor wenigen Monaten war Inflation ein viel diskutiertes Angstthema und ein solches Programm undenkbar. Derzeit aber sinken die Preise im Euroraum. Die EZB fürchtet, dass dies anhalten und die Wirtschaft abwürgen könnte. Das neue EZB-Geld soll das verhindern und die Wirtschaft ankurbeln. Die Banken sollen mit dem Geld mehr Kredite vergeben. Dass sie das so tun, bezweifelt aber Martin Lück, Chefvolkswirt der UBS.
Sie werden nur dann mehr Kredit vergeben, wenn die Unternehmen mehr Kredite nachfragen. Dafür braucht es mehr Optimismus. Und auch die Banken müssen erstmal sich selber finden, jetzt in der Bankenunion, in dem neuen regulatorischen Umfeld und so weiter. Das heißt, diese Hoffnung halte ich auch für einigermaßen begrenzt. Es wäre der Idealfall, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Viele Volkswirte haben Zweifel an der Wirksamkeit des Programms. Für die größte Wirkung halten viele, dass es den Euro schwächt. Denn das verbilligt die Ausfuhren und nützt den Exportunternehmen. Ob sinnvoll oder nicht, die EZB muss etwas tun. Da sind sich viele Volkswirte einig. Denn noch immer schwelt die Krise in der Eurozone. Grundsätzliche Kritik am neuen Programm kommt aber aus Deutschland. Denn die EZB kauft alle Staatsanleihen und hat sie dann in den Büchern. Auch die aus Euro-Krisenstaaten. Chefvolkswirt Martin Lück fasst die Befürchtungen zusammen.
Viele Kritiker inklusive Bundesbank haben so argumentiert, dass wenn die EZB in großem Stil Staatsanleihen aufkauft, also das Eurosystem, dann kommt es zu einer Vergemeinschaftung von Risiken. Wenn es dann Ausfälle einzelner Schuldner geben sollte, zum Beispiel wenn einzelne Länder, deren Anleihen da gekauft werden, pleite gehen sollten, dann würde die Gemeinschaft dafür haften. Und da Deutschland nun mal den größten Anteil an dem Eurosystem hat, würde Deutschland praktisch für den größten Teil dieser Ausfälle haften.
Nach Medienberichten soll EZB-Chef Mario Draghi den Deutschen aber entgegenkommen wollen. Demnach sollen die Notenbanken der Euro-Staaten nur die Anleihen des eigenen Staates kaufen. Nach dem Motto: Jeder haftet selbst für sich. Martin Lück.
dann ist ja derjenige betroffen, auf dessen Bilanz diese Anleihen liegen. Und wenn zum Beispiel die Bundesbank jetzt nur Bundesanleihen gekauft hat im Rahmen dieses Staatsanleihenkaufprogramms, die Banca d'Italia hat nur Italiener gekauft, irgendwann sollte es einen Schuldenschnitt für Italien geben, dann schaut die Banca d'Italia in die Röhre, weil sie hat die italienischen Staatsanleihen und die Bundesbank hat keine, dann haftet sie nicht mit. Also das kann man schon sauber trennen.
Voraussetzung für diese Haftung wäre aber, dass die nationalen Notenbanken bei einem Schuldenschnitt, wenn die Staatsanleihen nicht vollständig zurückgezahlt werden, dann kein Geld von der EZB bekommen. Wie das Programm aussieht, wenn es denn kommt, das wird EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag verkünden.
Eske Hicken über die neuesten Pläne von EZB-Chef Mario Draghi. Die linke Bundestagsfraktion ist ab heute in Klausur gegangen, um über ihre Inhalte nachzudenken. Herausgekommen ist dabei allerdings erst einmal eine kleine Personaldebatte. Die stellvertretende Fraktionschefin Sarah Wagenknecht hat angeregt, dass die Fraktion im Herbst von einer Doppelspitze geführt wird. Der Gegentrend zur AfD also. Was der erste Tag der Beratungen sonst noch ergeben hat, fasst Marita Knipper zusammen.
Die Linkspartei zieht Bilanz. Der Fraktionskurs für 2015 wird bestimmt. Auch die Auseinandersetzung mit anderen Parteien und Bewegungen. Weit oben stand natürlich am Montag das Demonstrationsverbot, das die Behörden der Pegida-Bewegung in Dresden erteilt haben. Kritisch vermerkt der linken Parteichef Bernd Rixinger.
Ich befürchte ein bisschen, dass das eher Wasser auf den Mühlen von Pegida spült. Natürlich muss man verantwortlich damit umgehen, wenn da wirklich Gefahr für Leib und Leben herrscht. Aber wir lösen das natürlich nicht durch Einschränkungen der Demonstrationsrechte.
Da ist sich die Partei einig. Das Verbot rüttelt an demokratische Grundrechte. Aber über Pegida wollte man eh sprechen. Viele Linke nehmen deren Anhänger als unzufriedene Verlierer der Wiedervereinigung wahr. Und darüber muss man reden, sagt Gesine Lötsch, linke Haushaltsvorsitzende im Bundestag.
Wie können solche Bewegungen wie Pegida wirklich wirkungsvoll bekämpft werden? Wie kann man die Vernunftreste dort rausholen? Wie kann man Menschen von dieser zum Beispiel Bewegung wieder trennen? Das wäre für uns zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen.
Solidarisieren, Menschen für die Ziele der Linkspartei zu begeistern und das bis 2017 in konkrete Themen zu fassen, wird bis morgen das Thema sein. Als wäre die Partei die Schutzpatronin aller Entrechteten. Mit einer griffigen Grundformel, die auf alle passt, wenn man die parlamentarische Geschäftsführerin Petra Sitte hört.
Ich sage immer, die soziale Frage lauert überall und vor diesem Hintergrund sind alle Politikfelder auch durchzudeklinieren.
Und weil die Linke ein klares Defizit in Wirtschaftsfragen hat, standen als erstes 4 Stunden Schulaufgaben auf dem Plan. Fraktionschef Gregor Gysi wird zwar nach eigenem Bekunden seit der Bundestagswahl 2013 regelmäßig vom Mittelstand eingeladen, aber
ich glaube, dass wir begreifen müssen, darüber werden wir diskutieren, dass wir das Vertrauen auch der mittelständischen Wirtschaft erreichen müssen.
Ein Herzensthema der Linken ist Griechenland und die Wahl am kommenden Sonntag. Parteichef Rixinger fliegt morgen nach Athen, um den Freunden vom Linksbündnis Syriza die Solidarität seiner Partei zu bekunden. Nein, Wahlkampfhilfe ist das nicht, sagt Parteigeschäftsführer Matthias Höhn.
Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man als Europäer, als Politiker in ein Land fährt, eingeladen wird und dort einen Wahlkampf unterstützt, oder ob man seitens einer Bundesregierung, also einer ausländischen Regierung oder der EU-Kommission mitteilt, wenn ihr so entscheidet, dann fliegt ihr aus dem Euro.
Den Euro-Austritt Griechenlands will sogar die Linke verhindern.
Marita Knipper über die Klausurtagung der Linksfraktion. Deutschland schaut mit Interesse auf Indien, die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens. Nach dem Regierungswechsel dort sind die Hoffnungen groß auf einen wirtschaftlichen Boom. Und ganz ähnlich wie in China will die deutsche Wirtschaft auch dort stärker mitmischen, genauso die deutsche Politik. Bundesfinanzminister Schäuble hat heute Premierminister Modi getroffen. Aus Neu-Delhi berichtet Charlie Grüneberg.
Er sei vor allem gekommen, um zuzuhören. Das hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vor seinem Treffen mit Premierminister Narendra Modi angekündigt. Nicht nur sei Modi eine faszinierende Persönlichkeit, vor allem stecke Indien bei allen Schwierigkeiten voller Potenziale für die deutsche Wirtschaft.
Indien ist ja mit einem europäischen Nationalstaat so ohne weiteres nicht zu vergleichen, sondern man muss ja die Größe und die Rolle der indischen Bundesstaaten auch sehen. Modi ist wenn ich das richtig verstanden habe, der zum ersten Mal es geschafft hat, eine breite Unterstützung über alle Bundesstaaten hinweg zu bekommen und damit umzugehen. Und dann hat er ja die Hoffnungen geweckt und ist auf dem Weg, dieses Land bei seinem gewaltigen auch Modernisierungsbedarf voranzubringen.
Der Besuch Schäubles in Neu-Delhi ist ein Antrittsbesuch bei der neuen indischen Regierung. Er soll aber auch den Auftakt bilden für ein Jahr, in dem sich die Bundesregierung verstärkt um die Partnerschaft mit dem Subkontinent kümmern will. Denn auch wenn die deutsche Industrie- und Handelskammer in diesem Jahr mit einem Exportplus von 10% rechnet, steht die drittgrößte Wirtschaftsmacht noch immer im Schatten Chinas. Schäuble will das ändern.
Indien ist wie China einer der ganz großen Partner. Und die Frage, wie nun die Welt sich global entwickelt, wer da wie viel ist, das lasse ich mal auch der Zukunft offen. Aber dass Indien eine ähnlich wichtige Rolle spielen wird, ist ja nicht ganz neu.
Im April ist das Land Partner der Hannover Messe. Im Sommer kommt Bundeskanzlerin Merkel mit mehreren Ministern zu Regierungskonsultationen. Viele Investoren halten die hohe Korruption und die marode Infrastruktur aber vom Einstieg in Indien ab. Schäuble setzt auf die angekündigten Reformen des neuen Ministerpräsidenten.
Aus Neu-Delhi der Bericht von Charlie Grüneberg. Seit den Terroranschlägen in Paris ist er abgetaucht, der französische Schriftsteller und Provokateur Michel Houellebecq. Sein neuer Roman mit dem Titel Unterwerfung spielt mit dem Gedanken, dass Frankreich in einen islamistischen Gottesstaat umgemodelt wird. Heute Abend liest Houellebecq in Köln. Es ist die einzige Lesung in Deutschland, die unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Das Publikum hat sich trotzdem nicht abschrecken lassen, wie Frank Zirpins beobachtet.
Das Depot des Kölner Schauspielhauses ist bis auf den letzten seiner 600 Plätze ausverkauft. Es ist der erste Auftritt des französischen Schriftstellers seit den Attentaten von Paris. Es soll die vorerst einzige Lesung in Europa bleiben. Michel Houellebecq, Berufsbezeichnung Skandalautor, zieht an, auch weil sein aktueller Roman Unterwerfung die Islamisierung des Abendlandes beschreibt und begrüßt. Eine Provokation? Es geht eher um Freiheit als Provokation, aber die Freiheit provoziert häufig. Es gibt keine Freiheit ohne eine Dosis Provokation, sagte Houellebecq dem Sender Canal Plus, einen Tag nach dem Anschlag auf die Redaktion der Zeitschrift Charlie Hebdo. In dem Interview zeigte er sich schwer getroffen, fahrig. Unter den 12 Toten des Mittwochs war auch sein Freund Bernard Maris. Von Maris stammte auch die lobende Rezension von Unterwerfung in dem Blatt. Den Titel von Charlie Hebdo zierte an diesem Tag eine Karikatur von Houellebecq. 2015 verliere ich meine Zähne, 2022 mache ich Ramadan, wird ihm da in den Mund gelegt. Unterwerfung hat schon im Vorfeld seiner Veröffentlichung Aufsehen erregt, weil es eine ungewöhnliche politische Utopie formuliert. Das Buch spielt im Jahr 2022. Um einen rechtsradikalen Präsident in Frankreich zu verhindern, schließen sich Linke und Konservative zusammen und unterstützen den Kandidaten der Bruderschaft der Muslime. Der gemäßigte Islamist gewinnt tatsächlich die Stichwahl. Das laizistische Frankreich wird zu einem demokratisch-muslimischen Land. Das regt auf, aber erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gibt es heute rund um das Depot des Schauspielhauses nicht. Lit-Cologne-Chef Rainer Osnowski.
Um die großen Sicherheitsfragen dreht sich es eigentlich gar nicht so sehr, weil die offiziellen Stellen, also Polizei und Staatsschutz, haben uns jetzt schon die ganze Zeit versichert, es ist keine Gefahrenlage vorhanden. Insofern wird es auch keinen offiziellen Schutz von öffentlicher Seite geben, weder für diese Veranstaltung noch für den Autor. Gleichwohl haben wir natürlich Vorsorge getroffen mit privaten Sicherheitsdiensten, die Veranstaltungen auch den Autor schützen.
Houellebecq will vor allem über sein Buch reden. Moderator der Veranstaltung ist FAZ-Feuilleton-Chef Nils Minkmar. Die Textpassagen werden von einem Schauspieler des Kölner Ensembles gelesen. Es soll in erster Linie ein literarischer Abend werden. Lit-Cologne-Leiter Rainer Osnowski.
Es ist eine Lesung. Es ist eine klassische Lit-Cologne-Veranstaltung. Wir haben es nicht mit einem Islamwissenschaftler aufgeblasen, sondern wir haben gesagt, es ist der Autor, der hat ein fantastisches Buch geschrieben. Das ist die klassische Lit-Cologne-Veranstaltung. Die ist für uns auch ein klares Zeichen, ein klares Signal. Uns geht es um die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Kultur.
Für den Verlag ist das Skandalbuch ein gutes Geschäft. Die Erstauflage von 100.000 Stück war mit der Auslieferung vergangene Woche nahezu vergriffen. Weitere 50.000 Exemplare sind nun im Druck.
Frank Zirpins über die Lesung von Michel Houellebecq in Köln, die in etwa einer halben Stunde beginnt. Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name Tamara Tischendorf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.